Niemand auf dem Planeten Erde war dabei, um die größte Errungenschaft der Menschheit zu sehen. Das liegt daran, dass es nicht auf dem Planeten Erde passiert ist. Es geschah auf dem Mond. Man sah es nur auf körnigen Fernsehbildern, die über eine Entfernung von fast 400.000 Kilometer übertragen wurden, als Neil Armstrong den ersten menschlichen Schritt auf die Mondoberfläche setzte. Aber es gab etwas, das über die Mondlandung geheim gehalten wurde. Die Apollo-Mondmissionen hatten eine geheime Fracht dabei. Und die NASA war nicht darauf aus, es öffentlich bekannt zu machen. Was war das? Und warum ist es so wichtig, dass du davon wissen musst? Nun, lass uns gemeinsam das Geheimnis von dem Buch, das zum Mond flog, lüften.
We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard.
Als Präsident John F. Kennedy am 25. Mai 1961 das Ziel der Amerikaner verkündete, zum Mond zu fliegen, schien dieses Ziel fast unvorstellbar zu sein. Es geschah nur 20 Tage, nachdem Alan Shepard der erste Amerikaner im Weltraum gewesen war. Wäre diese Mission gescheitert, hätte Kennedy niemals das Ziel verkündet, einen Amerikaner auf den Mond zu bringen. Das zeigt, wie unsicher und gefährlich die ganze Sache war. Aber nur 8 Jahre später, am 19. Juli 1969, trat Apollo 11 in die Umlaufbahn des Mondes ein. An Bord waren Neil Armstrong, Michael Collins und Edwin Buzz Aldrin Jr. Am nächsten Tag, dem 20. Juli, trennte sich die Mondlandefähre Eagle von Apollo und stieg mit Armstrong und Aldrin an Bord ab. Zurück im Missionskontrollzentrum wartete die Besatzung atemlos, während Armstrong die Mondlandefähre vorsichtig zur Mondoberfläche hinuntersteuerte. Schließlich hörten sie Armstrongs Rufzeichen laut und deutlich. Zweieinhalb Stunden nach der Landung, vor den Vorbereitungen für Armstrongs Spaziergang auf dem Mond, meldete sich Buzz Aldrin über Funk und bat um einige Momente der Stille, in denen jeder Zuhörer auf seine eigene Weise danken konnte. Dann nahm Aldrin mit einem mitgebrachten Kelch und Wein das Abendmahl ein. Dann las er einen Abschnitt aus der Bibel vor, den er ebenfalls auf einem Blatt Papier mitgebracht hatte. Hier ist der Abschnitt aus Johannes Kapitel 15, Vers 5.
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun.
Der Grund, warum Aldrin die Menschen nur vage zum Danken aufforderte, war, dass die NASA zu dieser Zeit gegen eine Klage einer Atheistin namens Madeleine Murray O'Hare kämpfte, die sich dagegen wehrte, dass frühere Apollo-Astronauten aus der Bibel lasen. Und das ist auch der Grund, warum die NASA keine öffentlichen Bekanntmachungen darüber oder über das Buch, das zum Mond flog, gemacht hat, denn dies war die größte Errungenschaft der säkularen Menschheit. Und doch haben viele dieser Astronauten darauf bestanden, Gott in den Mittelpunkt der Mondmission zu stellen. Früh am nächsten Morgen öffnete Neil Armstrong die Luke und begann seinen Abstieg auf die Mondoberfläche. Während er noch auf der Leiter stand, entdeckte Armstrong eine Gedenktafel, auf der stand:
Hier setzten Menschen vom Planeten Erde zum ersten Mal ihren Fuß auf den Mond, Juli 1969 nach Christi Geburt. Wir kamen in Frieden für die ganze Menschheit.
Dann verließ Armstrong die Fußmatte des Adlers und sagte diese berühmten Worte:
As far one small step for man, one giant leap for mankind.
Noch heute ist dieser Schritt im Jahr 1969 für viele die größte Errungenschaft der Menschheit. Er ist nicht nur ein wissenschaftlicher Triumph, sondern auch ein Triumph des Einfallsreichtums und des Willens der Menschheit. Und das war es auch. Die Astronauten, die am Mondprogramm beteiligt waren, waren ganz besondere Menschen. Um Astronaut zu werden, war anfangs die Erfahrung im Fliegen von Hochleistungsflugzeugen genauso wichtig wie akademische Qualifikationen. Bis 1964 wurden die Bewerbungen jedoch nur noch auf der Grundlage von überdurchschnittlichen akademischen Qualifikationen angenommen. Die Mindestanforderungen waren ein Doktortitel oder ein gleichwertiger Abschluss in den Bereichen Naturwissenschaften, Medizin oder Ingenieurwesen. Die Bewerbungen wurden von der Nationalen Akademie der Wissenschaften in Washington bewertet. Sie gehören zu den besten und klügsten, die Amerika zu bieten hatte. Aber was die meisten Menschen heute nicht wissen, ist, dass die Mondlandung und das gesamte Apollo-Raumfahrtprogramm nicht einfach durch Raketentreibstoff, sondern durch den Glauben angetrieben wurde. Es ist heute unter Atheisten beliebt, Gott und den Glauben als Kräfte zu beschreiben, die den Fortschritt der Menschheit aufhalten. Aber das war nie der Fall. Und hier ist, was wichtig ist. Viele, die am Raumfahrtprogramm beteiligt waren, waren überzeugte Christen oder zutiefst spirituelle Menschen. Das gilt besonders für die Astronauten. Frank Borman, der Kommandant der ersten Weltraummannschaft, die die Erdumlaufbahn verließ, blickte aus einer 250.000 Kilometer Höhe auf die Erde herab und er funkte eine Nachricht zurück, in der er die allerersten Worte der Bibel las, aus dem ersten Kapitel von Genesis. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Später erklärte Borman, warum er das tat. Er sagte:
Ich hatte ein enormes Gefühl, dass es eine Macht geben muss, die größer ist als wir alle, dass es einen Gott gibt und dass es tatsächlich einen Anfang gibt.
Edgar Mitchell war der sechste Mann auf dem Mond. Obwohl er kein Christ im herkömmlichen Sinne war, sagte er, dass er aufgrund seiner Erfahrungen auf dem Mond zu der Überzeugung gelangte, dass Gott real ist. James Irwin, der 1971 auf dem Mond spazieren ging, beschrieb die Mondmission als eine Offenbarung. Er sagte:
Ich spürte die Macht Gottes, wie ich sie noch nie zuvor gespürt hatte.
Diese Männer, die das Beste vom Besten waren, was die USA zu bieten hatte, waren zutiefst spirituell. Viele von ihnen waren überzeugte Christen, die die Bibel liebten. Deshalb war das Buch, das zum Mond flog, auch keine Enzyklopädie oder ein wissenschaftliches Lehrbuch. Es war die Bibel. Eigentlich hat es die Bibel in Form eines Verses auf einem Stück Papier auf Apollo 11 nicht zum Mond geschafft. Aber sie ist wirklich auf dem Mond gewesen. Und genau diese faszinierende Geschichte möchte ich mit dir teilen. Tatsächlich ist die ganze Bibel schon viele Male auf dem Mond gewesen, aber nicht in der Form, wie wir sie kennen, mit Einband, Papier und Seiten. Es war auf dem Mond in Form von Mikrofilm und Mikrofiche. 512 winzige Kopien der Bibel auf Mikrofilm wurden von einer Gruppe namens Apollo Prayer League hergestellt. Diese Gruppe wurde von einem texanischen Pfarrer namens John Stout geführt, der gleichzeitig Wissenschaftler bei der NASA war. Eines davon steht hier im Museum of the Bible in Washington, D.C. Es ist eines der neuesten und technologisch fortschrittlichsten Museen der Welt. Es beherbergt viele seltene und unbezahlbare Artefakte, sowohl aus der Antike als auch aus der Moderne, darunter eine der Mondbibeln. Und hier ist sie. Eine der Originalbibeln, die auf den Mond geflogen sind. Sie ist eine der einzigen 12 intakten Mondbibeln, die die Reise zum Mond geschafft haben. Die übrigen wurden aufgeteilt und an verschiedene Würdenträger verteilt. Die gesamten 1245 Seiten der King James Version der Bibel wurden originalgetreu in diese nur 4,1 cm großen Würfel aus Mikrofilm abgedruckt.
Just 4.1 centimeters squared.
Die allererste bemannte Mission des Apollo-Programms der Vereinigten Staaten war Apollo 1. Apollo 1 ist nie gestartet. Während der abschließenden Tests kam es am 27. Januar 1967 zu einem Kabinenbrand, bei dem die drei Besatzungsmitglieder ums Leben kamen. Unter ihnen war Ed White, der einen Traum hatte, eine Bibel auf die Oberfläche des Mondes zu bringen. Bibeln wurden erstmals offiziell für die Mondlandefähre von Apollo 12 der zweiten Landemission zugelassen. Und hier ist sie. Das Kommandomodul ist hier im Virginia Air and Space Center zu sehen. Aber versehentlich wurden die Bibeln in dieses Kommandomodul gepackt, das den Mond nur umkreiste, sodass die nie auf der Mondoberfläche ankamen. Aber John Stout ließ sich nicht abschrecken. Er versuchte es erneut. Diesmal sorgte er dafür, dass sie mit Apollo 13 mitfliegen konnten. Und dieses Mal waren sie richtig im Landemodul verpackt. Aber ihr erinnert euch bestimmt, dass Apollo 13 nicht nach Plan verlief. Er wurde in mehreren Filmen verfilmt. Etwa 5,5 Stunden nach dem Eintritt in die Mondumlaufbahn explodierte ein defekter Sauerstofftank, was zu einem Verlust von Sauerstoff und elektrischer Energie führte. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Astronauten sterben würden, war sehr groß. Die Mondlandung wurde abgebrochen und wie durch ein Wunder konnte die Besatzung sicher zur Erde zurückkehren. Beim dritten Versuch schaffte es die Bibel dann tatsächlich zum Mond. Der Astronaut Edgar Mitchell trug 100 Exemplare der Mikrofilmbibel in seiner persönlichen Ausrüstung auf der Apollo 14 Mondlandefähre. Und so gelangte die Bibel schließlich am 5. Februar 1971 auf den Mond. Die Geschichte der Mikrofilmbibel ist geheimnisvoll. Das liegt unter anderem daran, dass die NASA sie als kleine Mikrofilmpakete und nicht als Bibeln registriert hat. Der andere Grund ist, dass diese Forscher zwar Männer der Wissenschaft waren, aber auch Männer des Glaubens. Aber für die NASA war es schwierig, ihre religiösen Überzeugungen in einer zunehmend säkularen Gesellschaft zu diskutieren. Es gab auch einen sehr praktischen Grund, warum sie nicht einfach eine Standardbibel mit ins All nehmen konnten. Denn es gab strenge Platz- und Gewichtsbeschränkungen für das, was die Astronauten tragen konnten. Jeder Astronaut durfte nur 18 Unzen, also ein halbes Kilo an persönlichen Gegenständen in seiner persönlichen Ausrüstung mitnehmen. Man muss sich also die Frage stellen, was an diesem Buch, der Bibel, so wichtig ist, dass viele dieser heldenhaften Männer der Wissenschaft so tapfer gekämpft haben, um sie mit auf den Mond zu nehmen. Warum wollten sie sie unbedingt mit der größten Errungenschaft der Menschheit in Verbindung bringen? Nun, die ersten Menschen, die zum Mond gereist sind, mussten wissen, dass ihre Leistung die höchste war, die ein Mensch je erreicht hatte. Der Höhepunkt der menschlichen Zivilisation und die Krönung allen Wissens und aller Wissenschaft bis zu diesem Zeitpunkt. Und viele der Apollo-Astronauten müssen auch etwas gewusst haben, was in unserer Gesellschaft weitgehend verloren gegangen ist. Nämlich, dass es Prinzipien und Lehren der Bibel sind, die für das Edelste und Beste der westlichen Zivilisation verantwortlich sind. Das mag einem Durchschnittsmenschen, der nie über solche Dinge nachdenkt, seltsam vorkommen, aber es ist wahr. Es ist ein weit verbreiteter Mythos, dass die Bibel wenig oder gar keinen Einfluss auf die westliche Zivilisation hatte, aber das ist nur ein Mythos. Manche Leute stellen das Thema Wissenschaft gerne gegen das Christentum, als ob der christliche Glaube der Erzfeind des wissenschaftlichen Fortschritts wäre. Aber auch das stimmt nicht. Jeder muss wissen, dass alle ersten modernen Wissenschaftler ausdrücklich durch ihren christlichen Glauben motiviert waren, die Grundlagen der modernen Wissenschaft zu schaffen. Isaac Newton zum Beispiel, der von 1642 bis 1727 lebte, gilt als der größte Wissenschaftler zu seiner Zeit, vielleicht sogar aller Zeiten. Er ist berühmt für seine Theorien der Bewegung und der Gravitation, die seiner Meinung nach vollständig mit den biblischen Lehren übereinstimmen. Für Newton bedeutete die Natur zu verstehen, Gott zu verstehen. Er behauptete, die Struktur des physikalischen Universums offenbart einen allmächtigen Gott, der die Welt erschaffen hat und eingreift, um sie in Ordnung zu halten. Newton schrieb einmal, dass er mit seinen wissenschaftlichen Entdeckungen und Errungenschaften die biblische Vorstellung von Gott als einem intelligenten und allmächtigen Wesen unterstützen wollte. Also ja, jeder muss wissen, dass die Wissenschaftler der frühen Neuzeit an Gott glaubten und durch ihren christlichen Glauben motiviert waren, die Grundlagen für die moderne Wissenschaft zu schaffen. Aber nicht jeder weiß, dass nur die jüdisch-christliche Weltanschauung der Wissenschaft zum Durchbruch verholfen hat. Denn es war die christliche Weltanschauung, die das Konzept des Beweises einführte. Dies führte zur Idee des Experiments, das die Grundlage der modernen Wissenschaft wurde. Schon seit den frühesten Jahrhunderten des Christentums war es die Bibel, die die Alphabetisierung mehr gefördert hat als jeder andere Faktor in der Geschichte. Und das hat sich bis in unsere Zeit fortgesetzt, denn sie ist das Herzstück der Prinzipien der allgemeinen Bildung, die wir heute als selbstverständlich sehen. Sogar die Idee der Universität selbst ist im Wesentlichen eine christliche Idee. Und es war nicht nur die Idee der Universität, sondern auch die Idee des Krankenhauses wurde durch die Lehren der Bibel geschaffen und geprägt. Es gab nirgendwo auf der Welt ein Krankenhaus vor dem Einfluss der biblischen Lehren. Das Krankenhaus ist eine einzigartig christliche Idee. Denn nachdem Jesus in den Himmel zurückgekehrt war, folgten seine Anhänger seinem Beispiel und widmeten sich der Heilung und der Schaffung von Orten und Möglichkeiten zur Pflege von Kranken. Aus der christlichen Klostertradition entwickelten sich Krankenhäuser und die moderne Medizin, wie wir sie kennen. Dies bringt uns zu der gesamten sozialen Struktur unserer westlichen Zivilisation, die auf den Begriffen Menschenwürde, Gleichheit und den unveräußerlichen Rechten eines jeden Menschen beruht. In der Tat sind dies wichtige und einzigartige Beiträge der Bibel zu unserer modernen Welt. Und es waren christliche Denker und Philosophen, die die ersten Ideen über Menschenrechte und die Gleichheit aller Menschen entwickelten und förderten. Und diese Ideen wurden nicht nur von Christen entwickelt, sondern auch aus spezifisch christlichen Gründen. Die Idee der selbstlosen Fürsorge für andere ist auch ein wichtiger Beitrag, den die westliche Kultur aufgrund der Lehren der Bibel für die Welt geleistet hat. Es waren Christen, die die ersten Waisenhäuser und Wohltätigkeitsorganisationen verschiedener Art gründeten, Einrichtungen, die es bis dahin nicht gegeben hatte, um sich um diejenigen zu kümmern, die nicht für sich selbst sorgen konnten. Und sie taten es, weil die Bibel nicht nur lehrt, dass wir andere lieben sollen, so wie uns selbst, sondern dass wir auch diejenigen lieben sollen, die diese Liebe nicht erwidern können, und sogar unsere Feinde. Der Gedanke der selbstlosen Nächstenliebe ohne Gegenleistung ist auch eine einzigartig christliche Idee. Wegen ihres Beitrags zur westlichen Kultur ist die Bibel also ein ganz besonderes Buch. Aber nichts von all dem macht die Bibel zum einzigartigsten Buch der Welt. Es waren nicht diese Dinge, die die Apollo-Astronauten dazu brachten, die Bibel mitzunehmen, als sie entscheiden mussten, was sie auf ihre epochalen Reisen mitnehmen wollten. Was die Bibel so einzigartig macht, ist ihre göttliche Kraft, Leben zu verändern. Die Bibel selbst erhebt den Anspruch, eine lebendige Kraft zu haben und ein Hauptmittel zu sein, durch das Gott mit der Menschheit kommuniziert und interagiert. Wenn man einmal die Macht von Gottes Wort in seinem Leben erfahren hat, kann das niemand mehr leugnen. Viele der Astronauten des Apollo-Programms hatten diese Erfahrung selbst gemacht. Deshalb schätzen sie die Bibel mehr als alle anderen Bücher. Die Bibel verändert das Leben nicht, weil sie die größten Lehren und die größte Weisheit der Welt enthält, obwohl sie das tut. Sie verändert das Leben, weil sie ein Buch ist, das von Gott für die Menschheit geschrieben wurde. Und es ist voll von seiner Kraft. Manche Leute reden gerne von Wundern. Aber das größte Wunder, das Gott regelmäßig vollbringt, ist die Verwandlung von Leben, die Veränderung von Menschen durch die Bibel. Jedes Jahr werden ungezählte Millionen von Leben gerettet von Dingen wie Drogenmissbrauch, zerstörerischen Gewohnheiten und emotionalen Verletzungen. Zusätzlich zu Charakterfehlern wie Lügen, Stehlen, Betrügen, Aggression und Wut. Manchmal sind diese Lebensveränderungen dramatisch und schnell. Manchmal vollziehen sie sich über viele Jahre. Die Veränderungen, die diese Menschen erleben, haben oft eines gemeinsam. Die Bibel, auch Wort Gottes genannt, hat meist eine zentrale Rolle gespielt. Sie ist eines von Gottes wichtigsten Werkzeugen, um das Leben zum Besseren zu verändern. Die Bibel gibt uns die Worte, die aus den Gedanken und dem Herzen des Schöpfers stammen. Diese Worte haben eine Kraft, die von keinem anderen schriftlichen Werk übertroffen wird. Das sagt die Bibel selbst in Hebräer Kapitel 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Wenn du dein Herz öffnest, um die Bibel zu lesen, zu lernen und zu studieren, wirst du Gott sehen wie nie zuvor. Du wirst deinen wahren Zustand verstehen, sündig vor einem heiligen Gott. Und du wirst verstehen, dass er dir durch den Tod von Jesus am Kreuz Vergebung schenkt. Du wirst beginnen, die Kraft von Gottes Geist zu begreifen, die dich befähigt, dich von Aktivitäten abzuwenden, die dir schaden, und das Leben so zu genießen, wie es gedacht war, voller Glück und Frieden. Und du wirst auch sehen, wie sich dein Leben auf wundersame Weise zu verändern beginnt. Wenn wir uns die Geschichte ansehen, finden wir viele Beispiele von Menschen, die viel in der Bibel gelesen haben, aber ohne Erfolg. Und es ist wahr, dass einige Christen ein falsches Verständnis der Bibel benutzt haben, um andere zu verfolgen und zu verletzen. Was ist also das Geheimnis, um die Bibel so zu verstehen, wie es Gott beabsichtigt? Du musst dir merken, dass die Bibel das einzige Buch ist, dessen Autor versprochen hat, dir zur Seite zu stehen und dir zu helfen, jedes Mal zu verstehen, wenn du es liest. Der beste Weg, die Bibel zu verstehen, ist eine Beziehung zu Jesus Christus. Denn er hat versprochen, dass er dich durch seinen Geist persönlich lehren wird, wenn du das tust. Jesus sagte, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit leiten wird. Und so erschließt sich die Kraft der Bibel für dein Leben. Hier ist, was Jesus in Johannes Kapitel 16, Vers 13 sagte. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Die Astronauten des Apollo-Raumfahrtprogramms waren die besten und klügsten, die die Vereinigten Staaten zu bieten hatten. Viele von ihnen schätzten die Bibel. Sie schätzten sie so sehr, dass sie dafür sorgten, dass sie Teil der größten Errungenschaft der Menschheit war, der Erreichung des Mondes. Ich muss nicht wissen, was du im Leben erreichen willst, oder vielleicht hast du einfach mit dem Leben selbst zu kämpfen. Aber wo auch immer du dich auf deinem Weg befindest, du wirst die Geheimnisse des Lebens in diesem Buch, der Bibel, finden. Ich lade dich ein, die Bibel, das Wort Gottes, neu zu entdecken. In ihr wirst du das Leben finden. In ihr findest du die Wahrheit über Jesus, eine Wahrheit, die jeden Durst stillen wird, den du jemals haben wirst. Sie wird dir inneren Frieden und Glück bringen. Die Apollo-Astronauten flogen hoch hinaus, aber du kannst noch höher fliegen. Wenn du die Höhen des Lebens erreichen willst, die Gott für dich geplant hat, dann schließe dich mir in diesem Gebet an. Lieber himmlischer Vater, wir möchten dir für dein Wort danken, deine persönliche Botschaft an jeden einzelnen von uns durch die Bibel. Aber auch jetzt gibst du uns noch eine Gelegenheit, dich kennenzulernen. Danke, dass du diese unglaubliche Möglichkeit durch die Bibel gibst. In Jesu Namen beten wir. Amen. Wenn dir die heutige Reise mit dem Buch, das zum Mond flog, und unsere Überlegungen darüber, wie das Wort Gottes dein Leben an Orte bringen kann, die du dir nie hättest vorstellen können, gefallen haben, dann besuche uns nächstes Mal wieder, wenn wir gemeinsam eine weitere Reise des Lebens unternehmen. Bis dahin, erinnere dich an das endgültige Ziel der Reise des Lebens. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, noch Leid oder Geschrei. Es wird kein Schmerz mehr geben, denn das Frühere ist vergangen.
Thank you.